Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch sagen darf wie eh und je, aber an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian. Moin!
Hallo Ben, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich und wir sind heute nicht alleine, zu zweit, alleine sowieso nicht, sondern wir haben auch Johannes dabei. Hallo Johannes.
Ja, moin Jungs. Hallo Ben, hallo Tommy. Schön, Ben, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch riesig. Ich finde es natürlich schön, dass du die Ehre hast, heute mal im gelben Sessel zu sitzen. Da saßen ja schon einige Größen, aber ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt, jetzt hier wieder dabei zu sein. Das freut mich richtig.
Ja, wir freuen uns auch und du hast den gelben Sessel ja schon angesprochen, Ben. Das haben wir ja so ein bisschen ausgeschnickt, wer hier wo sitzen darf und haben dann eigentlich entschieden, dass es Johannes macht, Johannes, weil du warst bisher mal als Vertreter hier und jetzt wollen wir dich hier heute offiziell aufnehmen in unser Podcast-Team, Nachspielzeit. Ab sofort sollst du auch auf dem Cover platziert werden. Ja, Ben, da können wir eigentlich nur sagen, herzlich willkommen, ne?
Wir haben Neuzugang.
Ja, vielen Dank. Große Ehre für mich. Ich habe ja schon 4 Folgen mitmachen dürfen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich auf das, was kommt, ne?
Ja, über die Ablösemodalitäten haben wir Stillschweigen vereinbart. Johannes, du weißt es, neu im Team ist ein Kasten, ne?
Ja, muss ich mir natürlich nur überlegen, was für ein Kasten, aber ja, ich habe da schon 1-2 Ideen.
Sehr gut. Ich finde, das Thema läuft.
Kann man so sagen, ne? Wobei, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Biertrinker, aber gut, den Rest behalten wir erstmal für uns, unsere Vorlieben in puncto Alkohol. Aber vielleicht erklären wir das unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern mal, Ben, warum wir das eigentlich machen und wo warst du eigentlich? Warum hast du uns hier im Stich gelassen?
Ja, woran hattet ihr liegen? Das fragt man sich immer, ne? Aber tatsächlich, beginnt ja für mich hier gerade so ein bisschen eine neue Zeit. Seit Oktober bin ich ja als Volontär bei der Ostsee-Zeitung aktiv. Das heißt, ich bin raus aus dem Sport, grob gesagt, und durchlaufe jetzt hier mal alle Abteilungen. Und unter anderem muss ich da auch ab und zu immer mal nach Niedersachsen reisen, nach Hannover. Dort war ich jetzt 3 Wochen am Stück, habe da meine Ausbildung genossen, damit ich euch da draußen auch noch mit ein paar schönen Texten verwöhnen kann neben dem Podcast. Und weil das natürlich so anstrengend und aufregend war, habe ich mir danach gleich nochmal eine Woche Urlaub gegönnt, war in der Türkei in der Sonne und, muss man dazu auch sagen, ich hatte für jeden Tag ein anderes Hansa-Trikot dabei, war noch super Strandwetter und Jungs, haltet euch fest, wir wurden in der Türkei erkannt, ja, da kam einer auf mich zu, auch aus Rostock, sag mal, du bist doch der hier von Nachspielzeit, vom Podcast von der OZ, da habe ich gesagt, ja, richtig, also, die hören uns wirklich.
Ja, sehr, sehr schön. Johannes und ich, wir haben uns gefragt, wo warst du eigentlich häufiger, in der Karaoke-Bar, in Hannover oder in der Türkei, ne, Johannes? Oder?
Ja, wenn man die Storys mal aufmerksam verfolgt hat.
Dazu werde ich mich nicht äußern, weil das ist ja kompletter Quatsch. Aber worauf wir uns einigen können, ist, dass es aktuell läuft rund um FC Hansi, Tommy. Gib uns doch da mal einen Ausblick. Wie stehen die Karten?
Wie stehen die Karten? Also ich würde einfach mal durchs Programm führen. Wir wollen also zurückblicken heute auf die vergangene Folge. Das wollen wir dann jetzt häufiger machen. Und eine weitere neue Kategorie einführen. Was sagen Hansas Fans? Wir haben einige Zuschriften bekommen und freuen uns tierisch darüber. Aber gehen wir gleich drauf ein. Dann wollen wir natürlich zurückgucken auf das Spiel in Ulm. Da waren Johannes und ich am vergangenen Samstag. Wir sind heute am Dienstag, dem, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 11.11. Karnevalsbeginn.
Hilau in die Ecken, ne?
Jawohl, 3 Tage nach dem Spiel in Ulm. Und da wollen wir nochmal auf das Spiel zurückblicken. Dann wollen wir darüber sprechen, über unsere zuvor neu eingeführte Kategorie, Spieler des Monats. Johannes hat da ja einen rausgehauen. Rainer, der schießt 15 Tore. Er hat nachgelegt in Ulm und wir haben auch mit ihm gesprochen. Das werden wir nachher kurz einspielen. Und dann wollen wir natürlich den Blick nach vorne richten, wie geht's weiter bei Hansa, nächstes Spiel im Landespokal, aber auch der Endspurt bis zur Winterpause. Johannes, haben wir ein fettes Programm.
Was sagen Hansa-Fans?
Johannes, wir haben mit Maxi hier gesessen. Maxi war am gelben Sessel, den du dann heute besetzen darfst.
Maximilian Kraus.
Genau, Maximilian Kraus. Und ja, es war oder ist jetzt schon die drittbeste Folge, die wir je aufgenommen haben, nach den Folgen mit Pascal Breyer, Ben, die wir geführt haben, und mit Stefan Paule Beinlich. Also da ein riesen Dankeschön an ja alle Hörerinnen und Hörer und ja Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns wirklich sehr. Und wir haben da auch einige Zuschriften bekommen von ja auf allen Kanälen sozusagen. Ich würde mal zwei Kommentare vorlesen, mehr oder weniger. Timmy9494 hat kommentiert, Maxi Kraus hat mich mit seiner sympathischen, ehrlichen und aufgeschlossenen Art positiv überrascht. Vor der Folge hatte ich tatsächlich ein anderes Bild im charakterlichen Sinne von ihm. Dies hat sich nun geändert. Und da war er nicht der Einzige, der so diesen positiven Eindruck hatte. Es gab zahlreiche weitere Kommentare und ja, Roland Thele zum Beispiel hat geschrieben, Maxi Kraus macht hier wirklich einen sehr sympathischen und reflektierten Eindruck. Der glänzt zudem auch mit klugen Einschätzungen zu Hansas Kader, Taktik und Spielsystem. Also ja, war sehr, sehr gut angekommen, Johannes, was wir da so besprochen haben. Wie war denn dein Eindruck?
Also den Eindruck kann ich total teilen. Also wir hatten da, glaube ich, auch, ja, er hat gute Antworten gegeben. Er hat unter anderem darüber geredet, wer sein ja damaliges Wechseltheater im Mai von Cottbus nach Rostock, wie er auch seine Laufbahn erlebt hat. Und ja, also war echt eine gelungene Folge, wo ich auch aus meinem privaten Umfeld sehr viel positives Feedback bekommen habe.
Ja. Und was tatsächlich, wo ja Ben jetzt wieder hier ist, was mir auch oft zugetragen wurde, vor allem auf den Sportplätzen des Landes, also nicht nur bei den Hansa-Spielen, sondern auch auf den Amateursportplätzen des Landes, dass es eine geile Folge war, aber Ben fehlt. Was ist denn mit Ben? Wo ist der dann? Und das haben wir ja nun aufgeklärt und freuen uns, wie gesagt, dass du wieder da bist. Und du darfst vielleicht mal, auch wenn du nicht dabei warst, aber die Kommentare zum Spieler des Monats vortragen und deine Meinung dazu.
Sehr gerne. Also erstmal muss ich auch sagen, großes Lob an euch Jungs. Die Maxi Kraus-Folge, da war ich ja diesmal mal nur Zuhörer und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Habe ich mit gespitzten Ohren verfolgt. Und aber der Hansa-Spieler des Monats, Johannes, hat da ja schon mal einen rausgehauen. Und hier kommen die Koggen-Kommentare schlechthin. Johannes, ich glaube, du beginnst mal mit Simone H.
Ja, Simone H. hat gesagt, für mich ist Ryan Naderi auch der Spieler des Monats. Ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Also ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, Ryan Naderi ist für mich der Spieler des Monats Oktober, weil er seitdem er zurück ist, einen großen Impact auf das Offensivspiel der Rostocker hat. Und ja, habt ihr dann rausgehauen, dass ich im Freundeskreis gesagt habe im Sommer, das ist der Mann für 15 Tore auf jeden Fall. Und ja, jetzt hat er einen weiteren Schritt dahin zugemacht mit 2 Toren. Steht jetzt bei 6 von 15. Und ich hoffe, es geht natürlich so weiter, damit sich meine These auch erfüllt.
Ja, gefühlt brauchst du dem ja gerade irgendwie nur den Ball im 50-Meter-Radius irgendwo hinlegen und der wird den da ins Tor reinlunzen. Also das ist ja wirklich gigantisch, was der gerade abliefert. Aber was mir auch aufgefallen ist, genauso wie Derby, der hat nämlich kommentiert, dass Kenan Faktic der beste Sommertransfer ist, ohne die anderen abwerten zu wollen, weil er irgendwie in der offensiven Position sehr gut aufgehoben ist und er eben so viel am Ball kann. Und ich muss auch sagen, das ist wirklich ein Spieler, der mich echt überzeugt. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, wir sind alle ein bisschen zufrieden, dass wir jetzt einen haben, was die Elfmeter angeht, der die Bälle da auch rein versenkt. Was war das immer für ein Thema in den letzten Jahren? Kann man ja sogar fast schon sagen, Jahren, dass da Hansa einfach zu unkonstant war vom Punkt. Und jetzt zwei Versuche, zwei Treffer. So kann es weitergehen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich ist er auch schon der zweitbeste Schütze des FC Hansa mit 4 Saisontoren. Also auch das hat ja Maxi angesprochen, Johannes, in der Folge mit uns, dass die Umstellung auf 4-4-2 mit Raute und verschiedenen Ebenen im zentralen Mittelfeld, also einem Sechser, 2 Achtern davor und einem Zehner, dass das Kenan sehr hilft, weil er da einfach mehr Anspielstationen hat. Gerade im Mittelfeld die Hansa-Spieler besser zwischen die gegnerischen Linien kommen. Also ja, Chapeau, hat der Trainerstab eine gute Entscheidung getroffen. So wie ich jetzt aktuell auch gehört habe in Gesprächen, Johannes, du warst ja teilweise dabei, mit Spielern in Ulm, haben auch die Teile der Mannschaft sich zumindest dafür eingesetzt, dass da ein Systemwechsel stattfindet. Und ja, so kannst du gerne weitergehen, ne?
Auf jeden Fall spannende Einblicke, die uns da liefert. Das Koggen-Kommentar der Woche macht weiter so bei YouTube, bei Instagram. Lasst ein Kommi da, wir sind schon ganz gespannt und vielleicht schafft ihr es ja damit auch in die kommende Folge. Und ich bin schon gespannt, was uns noch so für Benutzernamen erwarten. Das war ja jetzt heute noch ganz human. Mal gucken, was da noch so Lustiges bei rumkommt.
Heute bei Hansa.
Johannes, wie hast du denn das Spiel in Ulm erlebt?
Das Spiel in Ulm erlebt. Ja, ich war auf jeden Fall mit der Devise hingefahren, dass das ein Pflichtsieg ist, weil die Ulmer Mannschaft doch sehr stark verunsichert war. Und das hat man während des Spiels auch gesehen durch die frühen Tore. Ich glaube, der Spielverlauf passte Hansa halt voll ins Schema. Der Plan ging voll auf. Wenn man zur Halbzeit 4-0 führt und am Ende 5-0 gewinnt, glaube ich, hat man ganz viel richtig gemacht und hat super viel Spaß gemacht. Stadion, alles ganz nett gewesen. Schöne Stadt auch. Also war ein rundum gelungener Trip. Ja.
Ja, ich habe ja gesehen bei Instagram, ich verfolge ja dann auch, wenn ich nicht dabei sein kann, ganz gespannt die Stories auf dem Nachspielzeit-Account. Auch ein kleiner Tipp für euch da draußen. Unbedingt folgen bei Instagram, gibt's viele tolle, coole Videos. Und eben auch an Spieltagen nehmen wir euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Da habe ich gesehen, da habt ihr ja auch mal einen kleinen Stadtbesuch gemacht in Ulm. Hab da mal so ein bisschen das Umfeld gezeigt und wer ganz genau hingeguckt hat, der hat auch in dem ein oder anderen Fenster da sogar eine Hansa-Fahne gesehen. Mega. Da wusste ich schon gleich, das wird ein guter Tag.
Genau. Und ja, wir waren schon in Ulm. Ben hat gesagt, schöne Bilder aus der Stadt, das können wir nur bestätigen. Johannes und ich waren Freitag ja angereist und haben uns am Samstag dann vormittags ein bisschen die Stadt angeguckt, waren am Münster, haben uns das Fischerviertel angeguckt. Was ja so ein bisschen für mich auch so wie klein Venedig war. Ja, aber wir wollen natürlich hauptsächlich über das Spiel sprechen. 5-0 Sieg, 3 Stürmer treffen. Hansa wird irgendwie immer torgefährlicher. Was ist da passiert, sage ich mal, neben dem Systemwechsel, dass das auf einmal so läuft? Vielleicht fängt Ben mal an.
Ist ein Ausrufezeichen, du hast es gesagt. Ich glaube, man kann das ordentlich aufzählen, da die Finger immer hochnehmen und immer noch einen Punkt sagen, warum es gerade so gut läuft. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es ja auch der höchste Auswärtssieg von Hansa in der dritten Liga. Ich weiß ja, dass ihr mit Ryan Naderi nach dem Spiel gesprochen habt. Der wusste das auch nicht, den Fakt. Hat auch ganz überrascht reagiert. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber das hat natürlich Spaß gemacht. Also ich konnte das Spiel leider nicht durchgängig gucken. Ich war auf dem Amateurfußballplatz aktiv beim Testhof Upal. Ganz wilde Schlacht da auf dem matschigen Platz. Aber im Vereinsheim, da lief Hansa. Und da ging es nach dem Abpfiff natürlich gleich hin. Und da haben wir noch gespannt die zweite Hälfte verfolgt. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als ich gehört habe, zur Pause 4-0. Und dann habe ich mir abends natürlich gleich die Highlights nochmal ausgiebig angesehen und muss sagen, Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Das war richtig cool. Wie habt ihr es denn im Stadion erlebt?
Ja, also Johannes, ich glaube, erstmal müssen wir sagen, geht ja wohl gar nicht, was er hier noch alles so raushaut.
Ja.
Also mit deinem Trainer, wenn der das hört, dass du da auf der Bank Fußball guckst nebenbei.
Nicht so. Auf der Bank. Nach Abpfiff im Vereinsheim.
Ja, ich weiß ja nicht.
Also keine falsche Frage.
Es hörte sich im ersten Moment ein bisschen anders an und dann hörte ich so halbwegs, ne, das.
Na, du weißt Sonntag, ja, dass seit der Zeitumstellung die Spiele ja eine Stunde früher angepfiffen.
Ja. Also, am Sonntag hat er wohl auch noch Probleme mit der Zeitumstellung gehabt, irgendwie, ne?
Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Tatsachen. Wie habt ihr es im Stadion erlebt?
Ja, also war ein super Trip. Also, wie ich ja schon angerissen habe, hat super Spaß gemacht. Wenn das halt auch so früh losgeht. Ich kam beim Tickern in der ersten halben Stunde, muss ich auch ehrlich gestehen, hatte ich ganz schön zu tun, hinterherzukommen. Erstmal musste ich auch natürlich unseren Nachspielzeit-Account ein bisschen mit ein paar Fotos und Videos versorgen, nebenbei dann noch den Ticker machen, auch auf die Noten schauen, die ich auch nebenbei mache. Und war super froh, dass das dann schon nach einer halben Stunde 3-0 stand. Man hat aber auch gemerkt, dass bei Ulm einiges nicht stimmt. Also, dass sobald da 2 frühe Gegentore gefallen sind, die Köpfe runtergegangen sind. Und da ist ja jetzt auch ganz viel passiert. Ganz frisch gestern Abend Trainer Moritz Glasbrenner und der Co-Trainer raus, Markus Thiele als Geschäftsführer auch raus.
Ex-Rostocker.
Genau, Ex-Rostocker. Und man hatte auch so den Eindruck, als wir nach dem Spiel die Spielerstimmen geholt haben, da standen die verletzten Spieler so in kleinen Grüppchen und es hatte auf mich so einen ganz komischen Eindruck gemacht, dass da jetzt nicht alles so eine Einheit ist. Und ja, dann hat ja am nächsten Tag der verletzte Kapitän Johannes Reichert und der verletzte Torwart Christian Ortag einen Brandbrief an den Aufsichtsrat geschrieben, wo es von atmosphärischen Störungen und sowas berichtet wurde. Und das hat so ein bisschen diesen Eindruck, den ich dann nach dem Spiel hatte, den ich aufgesammelt hatte, den ich auch zu Tommy, während der eigentlich gerade voll in seinen Interviews war und so gesagt hat, Du, sorry, ich habe gerade kein Nerv, aber das haben wir dann im Auto nachher nochmal ausgewertet. Das hat das alles so bestätigt, ja.
Ja, bei den Ulmern, bei den Spatzen ja auch mit Dennis Dressel, ein weiterer Ex-Rostocker. Wenn ich mich nicht täusche, hat er sogar die Kapitänsbinde getragen bei Ulm. Aber richtig viel leiten konnte der ja nicht. Taktik, Tommy, wie hast du es denn gesehen?
Ja, erstmal kann ich das bestätigen, was Johannes gesagt hat. Also Johannes hat das quasi vorausgeahnt, dass da irgendwie noch was passieren wird und dass das krachen wird, weil da eben diese Grüppchenbildung, die er eben angesprochen hat, war. Und dass die Mixzone in Ulm ist wirklich ganz eng, das ist ja ein altes Stadion und dann wuselte das rum und dann standen da rechts welche von uns und links welche von uns und so. Es war irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Wir waren froh, dass wir für Rostock da waren und nicht für Ulm, ne? So, weil in Rostock haben wir auch schon mal gespenstische Atmosphären erlebt beim Stadionsturm oder so. Also das war schon irgendwie unangenehm, trotzdem auch als Gast. Zum Spiel, also ja, Hansa war halt einfach so überlegen, so die, klar, die ersten ein, zwei Minuten war das noch so, da hat Ulm probiert, da hat man gesehen, die wollen mitspielen, aber dann hat Hansa ja total das Zepter übernommen und Johannes hatte vor dem Spiel 3-0 für Ulm getippt und dann ich hatte bis dato keinen Tipp abgegeben und habe dann
andersrum, ich habe 3-0 für Hansa getippt.
Für Hansa natürlich, logisch.
Ja, schieb ihm das mal noch in die Schuhe.
Entschuldigung. Ja. Und ich hab nicht getippt gehabt vorm Spiel und hab dann aber, ich weiß nicht, Johannes in 8 Minuten oder so zu ihm gesagt, du, das wird hier kein 3-0, das wird ein 6-0, wenn Ulm hier nicht irgendwie ein bisschen mal sich anpasst und aber das hat einfach nicht funktioniert, wie Ulm gespielt hat mit einem 4-2-3-1 und bei Hansa war Cedric Hahnbrock ständig frei, konnte sich zwischen den Räumen da, zwischen den Linien des Gegners frei bewegen und hat immer wieder Lücken gefunden oder Lücken gerissen für die nachrückenden Spieler. Also Hansa war, wie gesagt, so viel Zug zum Tor gehabt, so gute Positionierung im Ballbesitzspiel, dass sie ja ständig gefährlich wurden und den Strafraum daher belagert haben. Das eigentlich nur immer eine Frage der Zeit war, wann fällt das nächste Tor. Und das hat einfach auch sehr viel Spaß gemacht, das natürlich zu gucken als Gästereporter, sage ich jetzt mal.
Ja, Leute, und Tommy, du hast es vorhin schon gesagt, 3 Stürmertore, also 3 Jungs aus dem Angriff haben getroffen. Das ist ja Musik in den Ohren. Was gab es für Stürmerproblematiken in den letzten Monaten, in den letzten Saisons beim FC Hansa? Und auf einmal knipsen 3 Jungs von denen. Er hat mich natürlich sehr gefreut, dass Andreas Vogelsammer endlich einnetzen konnte und auch Emil Holten sein erstes Ligator erzielt hat. Das gibt vielleicht nochmal so ein Fünkchen mehr Extraschwung auch für die Jungs. Dieses Selbstvertrauen, ich glaube, das geht hier gerade in eine richtig gute Richtung.
Das, denke ich, können wir unterstreichen, Johannes. Ne? Ich habe mal rausgesucht, die Statistik. Bis zum 9. Spieltag hat Hansa in einem einzigen Spiel mehr als einmal getroffen, nämlich beim 2-1-Sieg gegen 1860. Und seitdem in jedem Spiel mindestens 2-mal getroffen. 16-6 Tore in 5 Begegnungen. Also das ist ja wirklich, da sind wir ja jetzt völlig verwöhnt in den letzten Spielen, weil das kennen wir ja gar nicht in den Zweitliga-Jahren und auch in der vergangenen Drittligasaison hat der Hansa eher einen der schwächsten Angriffe gehabt in der Liga. Also das ist schon beeindruckend. Und Johannes, was uns ja auch aufgefallen ist und du dann ja auch mit ihm besprochen hast, mit Emil Holten, wollen wir nicht zu viel verraten, weil du schreibst ja gerade, oder nach der Podcast-Aufnahme wirst du dann weiterschreiben an der Geschichte. Aber Emil Holten hat sich schon sehr gefreut, dass es gefallen gemacht hat.
Wer vielleicht die Zusammenfassung bei Magenta geguckt hat, der wird es über die Stadionmikrofone gehört haben. Er hat seine totale Freude rausgeschrien, sein erstes Ligator für Hansa. Und war dann nach dem Spiel auch sehr, sehr happy. Und ja, er freut sich auf jeden Fall. Hat nochmal einen großen Dank an Vorlagengeber Nico Neidhardt. Das war auch eine Kombi von 2 Einwechselspielern. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, dass Hansa von der Bank da ganz viel Qualität bringen kann noch. Und die Spieler natürlich auch mit den Hufen scharren, dass sie ihre Chancen nutzen. Und ja, auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Faktor, dass Hansa auch mal wieder 0 gespielt hat nach längerer Zeit. Und Benjamin Imhoff da in der zweiten Halbzeit auch 2 Dinger noch rausgeholt hat.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich habe mir einfach mal aus Jux und Dallerei einen kleinen Vergleich gewagt. Denn wenn man die aktuelle Tabelle anguckt, sieht man, dass Hansa auf dem 8. Platz liegt mit 21 Zählern. Und ich habe einfach mal ein bisschen in die Geschichtsbücher gekramt. Und in der Aufstiegssaison 2021 habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Nach dem 14. Spieltag, gut, da gab es ein Nachholspiel wegen Corona, Türkgücü München. Aber das habe ich einfach da mal mit reingezählt. dann stand Hansa dort nach dem 14. Spieltag zwar auf Platz 5, hatte im Endeffekt aber nur 2 Punkte mehr, das heißt 23 Zähler, also 6 Siege und 5 Unentschieden, einmal getauscht, auch 3 Niederlagen. Das macht natürlich so ganz tief bei den Fans vielleicht ein bisschen Hoffnung und Lust und Laune natürlich auf die kommenden Wochen. Die Euphorie ist, glaube ich, da, das merkt man auch im Umfeld. Und ja, Hansa muss gar nicht viel ändern, denn Daniel Brinkmann, der hat die Qual der Wahl in Hansas Aufstellung, Tommy. Der hat sich ja zuletzt auch nicht ganz so viel geändert. Jetzt in Ulm musste er ein bisschen rotieren. Was kannst du uns dazu sagen?
Na, erstmal würde ich noch ergänzen. Johannes hat gesagt, dass es 2 Einwechsler waren. Nico die Vorlage und Emil das Tor. Und ich kann das sogar noch ergänzen, wie gesagt. Der vorbereitende Pass kam von Maxi Kraus. Ne? Der steckt den durch, leitet den weiter so nach einer Verlagerung. Also 3 Einwechsler beteiligt und ja, das hat ja auch schon Maxi gesagt, als er hier bei uns war und das sagt jetzt auch Daniel, dass er da viele Optionen hat und das alles gut moderieren muss. Und in Ulm hab ich auch mit ihm gesprochen dann nach dem Spiel und da sagte er, ein Stück weit geht es jetzt auch darum, dass du eine gewisse Ruhe im Kader behältst und da ist es wichtig, dass man bei seinen Einwechslungen ab und zu mal anders agieren kann. Ne? Was meint er damit? Dass eben durch diese frühe Führung, diesen sicheren Spielverlauf, sage ich mal, oder souveränen Spielverlauf, hatte er eben auch die Möglichkeit, Spieler einzuwechseln, die jetzt vielleicht sonst nicht ganz so die ersten Optionen sind, wie jetzt Leon Reichhardt, ne? Der kam dann für Florian Carstens, hat er auch erklärt, dass eben Carstens ja auch noch gelb hatte und ja, er da nichts riskieren wollte. Und so konnte er eben einen Spieler, der so ein bisschen hinten dran ist, dann ja die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Und ähnlich vielleicht ja auch bei Nico. Johannes, du hast letztes Mal gesagt, dass Nico gerade eigentlich ja immer gesetzter Spieler und gestandener Spieler, der dienstälteste Profi im Kader, der hat jetzt teilweise gar nicht gespielt. Jetzt konnte er ihn mal wieder einwechseln, weil er musste jetzt nicht vorne was bewegen, konnte Ken Zombie ja zum Beispiel draußen lassen, der davor ja die Woche als Joker getroffen hat. Und ja, man hat auch bei Nico gesehen, ne, wie der sich gefreut hat über seine Vorlage und wie der immer wieder sich nach vorne eingeschaltet hat. Und die haben sich nicht ausgeruht, weil es 4-0 oder 5-0 steht, sondern die haben halt weiter nach vorne gespielt. Also
ja, man hat es Nico auch angemerkt, dass er unbedingt nochmal richtig Dampf machen wollte, weil, wie gesagt, davor, glaube ich, 2-mal nicht gespielt. Und man muss auch ehrlich sein, Jan Meder macht es auch gerade richtig gut und hat gerade auch in der ersten Halbzeit einen richtig guten Job gemacht. In der ersten Halbzeit war oft auf der rechten Seite zu finden, hat viele Reingaben gegeben, sowohl flach als auch hoch. Und die kamen auch meistens bei seinen eigenen Mitspielern an.
Und um vielleicht mal, Ben, deine Frage noch konkreter zu beantworten. Also es waren ja 2 Wechsel, nachdem vorher 3-mal die gleiche Startelf war. Jetzt musste Ahmet Gülen ersetzt werden, weil der gelb gesperrt gefehlt hat. Dafür kam Franz Pfanne als Kapitän wieder zurück in die Startelf. Hat uns auch sehr gefreut und ihn natürlich auch. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hansa spielt 0-0. Also da hat Daniel umso mehr weiterhin die Qual der Wahl im nächsten Drittligaspiel. Und der einzige Wechsel, den er freiwillig so gemacht hat, war Benno Dietze für Jonas Dirkner. Also das ist schon Wahnsinn, was er jetzt für Optionen hat.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Ja, ein Spieler, der aber natürlich wieder besonders herausragen konnte in Ulm, ist unser Spieler des Monats Oktober, Ryan Aderi. Und wenn wir das so sagen dürfen, glaube ich, dann gab es da ja in der Tribüne auf Ulm auch 1-2 Scouts, die vor Ort waren. Und ich bin mir sicher, dass auch der Name Naderi kein Fremder ist auf den Listen von den ganzen Spähern, von den Jungs, die sich nach Talenten umgucken. Wie nehmt ihr das wahr und was glaubt ihr, wie geht Ryan mit dem Druck um?
Na, hier können wir das ja jetzt verraten, ne? In dem Gespräch mit Ryan haben wir das für uns behalten, auch auf Bitten Hansas hin so ein bisschen. Dass der erste FC Kaiserslautern auf der Tribüne saß in Person von Olaf Marschall, den sicherlich noch viele Hörerinnen und Hörer kennen, ehemaliger Bundesliga-Torjäger des FCK, deutscher Meister 98, Nationalspieler gewesen, zwischendurch Trainer gewesen und jetzt ist er Chef-Scout bei Kaiserslautern. Wir haben jetzt nicht mit ihm gesprochen, aber ja, kann man sich ja ausmalen, welche Spieler der sich dann anguckt. Das, da wird halt Ryan dabei sein, da wird Benno Dietze dabei sein, also die jungen, talentierten Spieler, die da noch ja eine Perspektive haben. Und ja, wir haben dann nach dem Spiel mit Ryan gesprochen, sowohl über seinen Lauf als auch über eben das Interesse an der Vereine. Da hören wir jetzt mal rein.
Familie, Freunde, das ist das Grundgerüst. Da bin ich einfach sehr stark aufgestellt. Mit Eltern, die immer hinter mir stehen, mit zwei Brüdern, die mich immer supporten. Die gucken immer jedes Spiel, die sind noch aufgeregter als ich teilweise.
Älter oder jünger?
Beides älter, also die passen auf mich auf. Und natürlich auch Freunde. Ich habe heute Freunde aus Nürnberg da gehabt, die extra hierher gekommen sind. Der Support von außerhalb ist natürlich auch wahnsinnig groß. Ich glaube, dass bei mir auch ein bisschen die Verletzung mit einspielt, weil ich, wie gesagt, die Zeit sehr genutzt habe. Nicht nur, um an meinem Körper zu arbeiten, sondern auch an meinem Mindset, wie ich Sachen angehe. Und das klappt aktuell sehr gut.
Indem du einfach selbst Dinge reflektiert hast oder hast du dir da Rat geholt?
Bisschen von beidem, aber hauptsächlich habe ich auch einfach Dinge gut reflektiert und ich bin da einfach jetzt viel, viel klarer im Kopf, würde ich einfach sagen.
Genau, also im ersten Part haben wir über seinen Lauf gesprochen, Johannes, und was ihn so stark macht, hat er eine interessante Antwort gegeben, finde ich, mit dem Mindset. Er war ja wirklich lange raus und hatte dann auch immer wieder Rückschläge, die er verkraften musste und hat diese Zeit genutzt. Wie nimmst du ihn da wahr?
Ja, also man merkt ja auch, er hat es ja auch nochmal betont, das hast du ja jetzt nicht, aber er hat ja auch nochmal gesagt, er befindet sich ja eigentlich erst in seiner zweiten Profisaison und da muss man noch einiges dazulernen. Gerade im ersten Jahr saugt man so viel auf und wenn er jetzt halt auch davon erzählt, dass er an seinem Mindset gearbeitet hat, merkt man da ja auch, dass da eine gewisse Entwicklung stattfindet, dass der nächste Schritt kommt, dass man auch damit lernt, mit Verletzungen umzugehen. Und ich glaube, er hat da die richtigen Schalter gedrückt, weswegen das jetzt auch so läuft.
Ja, Ben, du hast vorhin gesagt, man kann ihm den Ball im 50-Meter-Radius oder so ungefähr geben und der knallt ihn rein, aber er hat schon auch noch ein paar Chancen vergeben und das wird ja auch immer wieder passieren. Das ist ja nun mal so ein Stürmer, der kann nun mal nicht jeden Ball reinmachen. Das hat auch Amir wortwörtlich so gesagt nach dem Spiel. Aber ja, eben damit gut umzugehen, schon eine wichtige Sache, ne?
Ja, ich finde vor allen Dingen, zum einen dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, sehr interessante Hintergrundmusik dort im Kabinentrakt. Also da hört man auch, dass die Stimmung im Team anscheinend sehr, sehr gut ist. Aber ich fand auch das Bild, was er so schön gezeichnet hat, seine beiden älteren, größeren Brüder ist mal dahingestellt. Das ist ja auch ein Hühner. Ich glaube, 1,93 ist Ryan groß. Aber auch das finde ich, ja, mal so ein Bild über diesen Menschen. Irgendwie, dass er ja doch, das vergessen halt viele. Das ist halt, er ist halt auch erst 22 Jahre jung. Ein junger Dachs, der noch dazulernen muss. Und für den ist es halt auch gerade einfach eine ganz besondere und interessante Situation. Jetzt steht er bei 6 Saisontoren, hat damit schon mehr getroffen als in der vergangenen Saison. Das muss er lernen.
Ja. Und auch das hat Amir uns dann ja gesagt, Johannes, ne, dass man das nicht vergessen darf und dass der Junge einfach Spaß haben soll am Fußballspielen und alles andere zweitrangig ist. Und ähnlich hat sich auch Ryan geäußert, ne, auch dann auf unsere Frage hin, was denn das Interesse anderer Vereine, das ja auch Daniel Brinkmann schon mehrfach erwähnt hat, was das mit ihm macht. Da horchen wir auch nochmal rein.
Also ich bin voll einfach auf mich gerade fokussiert, weil ich was anderes auch gar nicht beeinflussen kann. Und ähnlich wie ich das mit den Toren gesagt habe, ist es auch hier, ich probiere einfach nur weiter Gas zu geben und was dann bei rumkommt, ob es jetzt Tore oder andere Vereine oder was auch immer sind, das ist mir relativ egal. Ich bin einfach gerade dabei, hier Gas zu geben und das ist meine Antwort.
Ja, also hat er das nochmal bestätigt oder ja, sein Mindset sozusagen ja irgendwie beschrieben und ja, was anderes kann man ja eigentlich auch nicht machen, ne?
Nee, absolut nicht. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Jetzt ist ja natürlich erstmal Länderspielpause, aber Füße hochlegen ist nicht bei Hansa, denn der Landespokal steht an.
Was geht bei Hansa?
Ja, ein Landespokal, der schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. 2 Euro mal wieder ins Laberlamm hier von mir. Aber natürlich eine aufregende und spannende Zeit, gerade eben für die kleineren Vereine. Für den FC Hansa geht es zum Verbandsligisten Penzliner SV. Und ja, da ist natürlich so ein Ort wie Penzlin dann in Aufruhr, wenn der große FC Hansa kommt. Das Spiel ist ausverkauft. Die sind natürlich alle heiß wie Frittenfett. Ich kenne einen Spieler in den Reihen, Dennis Meyer. Der hat die Penzliner auch in die nächste Runde geschossen mit seinem Elfmetertreffer im Spiel in der Runde davor gegen den Oberligisten SV Siebenbollentin. Riesenjubel bei den Penzlinern. Und den Schwung wollen sie natürlich mitnehmen. Aber einfach wird das nicht. Johannes, du als Amateurfußballexperte, was muss man über den Penzliner SV wissen?
Also erstmal, der Penzliner SV ist ein Verein von der Mecklenburgischen Seenplatte, liegt unweit von Neubrandenburg. Ich habe dort 2019, bin ich das erste und bislang aber auch einzige Mal hingefahren, weil es ja auch recht weit von Rostock, wir sind ja hier in Rostock, und das war damals als Landespokal-Halbfinale gegen den Torgelower SV. Damals war der Penzliner SV noch Landesligist, also Siebtligist, und hat mit 0-7 verloren. Aber was mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben ist, ich wurde da von sehr netten Menschen empfangen, und das hatte auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, Tommy wollte es nicht sagen, aber ich hau's jetzt trotzdem raus. Tommy war ja auch einmal da als Trainer, ne, in Funktion des Trainers mit dem FSV Bentwisch, und hat gewonnen dort. Ich war auch da als Zuschauer. Es war also auch sehr schön. Alle waren einmal da. Gute Erinnerung, cooler Platz auf jeden Fall. Das kleine Stadion da, im Wald gelegen, macht auf jeden Fall Lust und Laune. Das hat so seinen gewissen Charme. Und ich glaube, es ist ganz interessant und auch zu sehen, wie Daniel Brinkmann dort agieren wird, was er für Leute auflaufen lässt. Gönnt er Rainer Derry vielleicht mal eine Pause? Wie steht's um Leon Reichert? Darf er von Anfang an ran? Bekommt er seine Chance? Das alles sind natürlich offene Fragen.
Ja, jetzt springt Ben mal wieder so ein bisschen hin und her, aber das kennen wir ja nicht anders von ihm, ne?
Na komm, ihr habt's auch vermisst.
Wir holen ihn mal zurück, Johannes, ne? Wir haben ja auch, du hast auch mit Henry Stamm gesprochen, das ist der Trainer des Penzliner SV, und Ben hat gesagt, Schwung mitnehmen, ja, aus dem Pokal, den Schwung, den würden sie wahrscheinlich gerne mitnehmen, aber in der Liga ist da zuletzt nicht so
gelaufen. Die Generalprobe ging so ein bisschen in die Hose, gegen Kühlungsborn am Wochenende 1-5 verloren, sich einige individuelle Patzer geleistet. Ich habe mit Henry Stamm jetzt am Dienstagvormittag gesprochen, und was er für einen Ausblick auf das Pokalspiel gibt, das hören wir jetzt. Wie ist denn so die Stimmung am Anfang der Woche vor dem großen Spiel gegen Hansa?
Also die Stimmung unter der Mannschaft ist auf jeden Fall sehr euphorisch, und alle sind aufgeregt, obwohl wir natürlich noch ein bisschen dran zu knabbern haben, dass wir seit der Pokalauslosung mit dem Los Hansa Rostock nicht ein Spiel mehr gewinnen konnten und uns auch relativ schlecht präsentiert hat auf dem Platz. Das schwingt noch ein bisschen nach.
Ja, wie blickst du denn auf das Spiel am Wochenende? Das findet ja bei euch statt. Es gab ja auch andere Optionen. Wie findest du es, dass es bei euch denn am Ende auch stattfinden kann?
Also ich finde es super, weil ja, wenn man so ein Spiel hat, dann ist es irgendwie auch schön, wenn man es bei sich zu Hause machen kann, im eigenen Stadion mal wirklich diese Menschenmassen auch mal sieht. Und irgendwie ist es auch ein Riesenaufwand, aber irgendwie auch total schön, dass wir jetzt als Verein und als mit den ganzen freiwilligen Helfern da hinkriegen, dass wir das bei uns irgendwie durchziehen können. Das ist ein Riesenaufwand, aber ja, wir sind dran. Wir sind immer noch dran die ganze Woche.
Ja, wie ich mitbekommen habe, ist ausverkauft, glaube ich, mit 1400 Zuschauern. Es ist ja bislang das größte Spiel deiner Laufbahn, sowohl als Coach als auch als Spieler vorher?
Ja, absolut. Absolut, ja. Vor über 1000 Leuten, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Nee.
Ja, das war Henry Stamm, der Trainer des Penzliner SV. Ich werde am Wochenende hinfahren und natürlich wieder live berichten und bin auch gespannt, was mich vor Ort erwartet. Ja, Tommy, Penzlin, Stichwort, Länderspielpause, oder auch Ben, Länderspielpause, kommt sie zur richtigen Zeit oder kommt sie gerade zur ungünstigen Zeit?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, Hansa ist gerade einfach im Flow, da ist es wichtig jetzt, dass es sowas wie den Landespokal gibt, dass man eben so, zumindest wenn er vielleicht auch nicht so sehr fordernd ist, das darf man ja, man muss den Gegner ja trotzdem ernst nehmen, man muss dort einfach abliefern und gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Also das tut zumindest gut, dass man so ein Spiel hat und keine Pause und irgendwie ein Testspiel. Aber sonst, ich glaube, die Jungs hätten sich auch nicht beschwert, wenn es jetzt einfach normal weitergeht im Ligarhythmus. Oder, Tommy, täusche ich mich?
Ich sehe das auch so, dass also Hansa wird das einfach nehmen, wie es ist. Das ist typisch auch, ne? Das sagt dann irgendwie jeder Profi. Wir nehmen es so, wie es kommt. Und ich glaube, dass Daniel bringt man der Trainer, dass der gar nicht so viel ändern wird, sondern um im Rhythmus zu bleiben, viele Spieler der Stammelf da auch von Beginn an auflaufen lassen wird und dann vielleicht tauscht er dann 2-3 und die tauscht er dann gegeneinander. Dafür kommen dann die erst draußen bleiben, kommen dann zur Pause für 2-3 andere Reihen halt zum Beispiel, ne? Und dafür spielen dann 2-3 durch, die vorher weniger gespielt haben. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man so einigermaßen im Rhythmus bleibt. Wie du sagst, es war kein Vergleich jetzt, so ein Sechstligist und ein Drittligist, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, aber ja, dieser Rhythmus ist, denke ich, schon wichtig. Und wir haben ja jetzt gesehen, auch in der zweiten Mannschaft bei Hansa waren jetzt viele Spieler im Einsatz. Johannes, du hast ja auch darüber berichtet. Also ja, diese Praxis ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich bin gespannt, was zum Beispiel, wie es mit Tim Krohn, so Spieler wie Tim Krohn weitergeht. Der war jetzt gar nicht im Kader bei der ersten. Und ja, die Aussichten sind jetzt auch nicht besonders gut, ne? Ob der dann einfach vielleicht jetzt auch mal längere Zeit wieder zweite spielt, dass er erste weiterhin trainiert, aber dauerhaft zweite spielt, weil das auch wichtig ist für junge Spieler, auch für Fiete Bock. Das ist manchmal schwierig für die, wenn die dann immer hin und her geschoben werden. Und wenn man denen sagt, pass auf, du spielst jetzt die nächsten 3-4 Spiele oder bis zum Ende der Hinrunde in der zweiten, bist in der Oberliga gefordert und kannst dich da beweisen und kannst dir da wieder das Vertrauen holen. Also da bin ich gespannt, wie Hansa das jetzt macht in den verbleibenden Wochen.
Ja, das sind gute Punkte. Und wenn ihr wissen wollt, wer es denn am Ende nun in den Spieltagskader geschafft hat, den empfehle ich den OZ-Live-Ticker vom Landespokalspiel in Penzlin. Das ist ja immer das Schöne am Landespokal, anders als in der Liga. Da ist man einfach noch dichter irgendwie am Spielfeld dran, darf noch mehr Sachen machen als in den strengen Regelungen in den großen Profistadien. Das ist immer ganz schön. Also da erwartet euch sicherlich von Johannes auch noch das ein oder andere Foto und Video. Also klickt euch da auf jeden Fall mal rein auf der OZ-Homepage in den Live-Ticker. Aber genug vom Landespokal. 5 Drittligaspiele stehen noch an bis zur Winterpause. Johannes, was glaubst du, was ist bis dahin noch drin für Hansa?
Ja, also das Programm ist ja recht machbar, wie man das einschätzt. Also erstmal zur Einordnung, wir spielen dann am 22. November, einem Samstag, zu Hause gegen den 1. FC Schweinfurt. Dann folgt das Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg, dem Zweitliga-Absteiger. Dann folgt ein weiteres Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Dann geht's zum letzten Auswärtsspiel des Jahres zum VfB Stuttgart am 13.12., aber es ist noch nicht fest terminiert, stand jetzt. Und dann, ja, der Abschluss der Hinrunde gegen den 1. FC Saarbrücken. Alles Mannschaften, die jetzt aktuell keine Bäume ausreißen. Ich glaube, Aachen ist so gerade das formstärkste Team von den 5 mit Regensburg zusammen. Aachen 3 Siege in Folge. Aber dann mal schon mal einen Blick zum nächsten Spiel, zum 1. FC Schweinfurt. Aus meiner Sicht ein Pflichtsieg, auch wenn Schweinfurt jetzt nach längerer Zeit mal wieder gewonnen hat, gegen Hoffenheim 2, eine der spielstärksten Truppen in der dritten Liga. Die Schnüdel, wie sie auch gerne genannt werden, sind für mich halt eine Mannschaft. Es ist erstmal sehr, sehr bemerkenswert, dass in Schweinfurt auf sehr viele Spieler gesetzt werden, die dort aus der Region kommen, wie Johannes Geis, Erik Schuranov, unter anderem Thomas Meissner, nicht zu vergessen, der Ex-Rostocker. Aber es ist eine Mannschaft, die ja oft gar nicht so schlecht mitgespielt hat, aber wo es dann am Ende so diese, ja, so ein bisschen so das letzte Quäntchen fehlt. Und ja, am Ende für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die man besiegen muss. Gerade im Ostseestadion eine Kulisse, die, glaube ich, viele Schweinfurter Spiele so noch nicht erlebt haben, da ja der Verein lange in der Regionalliga rumgedümpelt ist.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also das ist eine gut organisierte Mannschaft, die mithält, aber ja, am Ende fehlt dann halt, du hast gesagt, diese letzte Tick so, ne? Es fehlt dann einfach.
Ähnlich wie Havelse.
Ja, ich finde Schweinfurt noch ein bisschen stärker besetzt als Havelse, aber am Ende haben die beide nicht die Qualität, um da dauerhaft zu bestehen. Und dauerhaft meine ich innerhalb eines Spiels und dann auch innerhalb einer Saison. Also das sind für mich halt die ersten Absteiger. Und ja, in Regensburg ist ja Absteiger aus der zweiten Liga und auch irgendwie eine gestandene Mannschaft, die zuletzt immer sich irgendwie in der zweiten oder der dritten Liga aufgehalten hat. Da waren halt auch viele Wechsel nach dem Abstieg, wie das oft so ist, wo man dann ein bisschen Zeit braucht. Also die werden bestimmt im Laufe des Jahres immer noch stärker werden, sich einspielen. Die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ja, also wenn ich da so raufgucke auf Johannes, du hast es ja vorgelesen, drei Heimspiele. Hansa war letztes Jahr eine Heimmacht, zweitbeste Heimmannschaft hinter Dresden. Wenn du da halt 6, 7 Punkte holst und dann vielleicht auswärts 4, ja, dann sind wir so 10.
Ja, ich habe gesagt, 30 Punkte, wenn du die zum Hinrundenende hast. Das ist eine ordentliche Ausbeute, weil das sind dann 5 mehr als im Vorjahr zu dem gleichen Zeitpunkt. Und das sind diese 5 Punkte, die Hansa am Ende zum Aufstiegsrelegationsplatz gefehlt haben.
Ja, aber 10, 11 Punkte so, ne, aus diesen 5 Spielen, Ben, oder? Die sollten drin sein. Und wenn du die holst, dann, wie Johannes sagt, dann bist du auch oben dabei. Darf auch gerne mehr sein.
Ja, auf jeden Fall, das unterschreibe ich so. Ich freue mich natürlich auch nochmal besonders auf die Spiele gegen Alemannia Aachen und gegen den ersten FC Saarbrücken, vor allem irgendwie, dass es Heimspiele sind. Bei beiden Teams ja Ex-Rostocker als Trainer, einmal bei Alemannia Aachen jetzt, Mersat Selim Begovic, neu dabei, hat jetzt das Tivoli quasi übernommen. Und beim ersten FC Saarbrücken ja Alois Schwarz, der ja den Hansa-Fans auch noch gut in Erinnerung sein dürfte. Das sind natürlich aber auch noch so an sich auch die Vereine spannende Gegner und Teams. Schönes Programm noch bis zur Winterpause. Das macht Lust und Freude auf diesen Endspurt. Aber ganz so viel Pause bleibt danach ja nicht, denn am 17.01. ist ja schon das erste Rückrundenspiel im Ostseestadion gegen Erzgebirge Aue. Also am Wochenende, 17.01. So viel Zeit bleibt dazwischen nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass der FC Hansa jetzt nochmal die Punkte holt.
Die Frage ist, ob Alois Schwarz noch Trainer sein wird, wenn Saarbrücken gegen Hansa spielt. Ne? Der wackelt da ja auch ganz schön. Da kommt sehr große Unruhe in Saarbrücken. Fast schon ähnlich wie in Ulm, Johannes. Ne? Du hast das immer ein bisschen mehr noch im Blick als wir.
Stand jetzt wurde ihm wahrscheinlich das Vertrauen ausgesprochen. Also es geht eher dann um Co-Trainer und auch um Spieler, wie ich gestern Abend, also Montagabend gelesen habe. Er wird auf jeden Fall noch das Landespokalspiel bekommen, dass sie dort vor Ort haben im Saarlandpokal und dann mal schauen, wie es dann weitergeht, weil dann steigt ja das eigentlich zu erwartende Topspiel vor der Saison zu erwarten zwischen Saarbrücken und 1860 München, die ja auch nicht so gut unterwegs sind.
Ja, so ein Krisentreffen jetzt genau. Ja, mittlerweile, also schon verrückt, wenn man auf die Tabelle guckt, wir haben die ja alle so mal vor uns und Hansa hat 5 Punkte Rückstand auf Platz 2, also auf dem direkten Aufstiegsplatz, aber auch nur 5 Punkte Vorsprung vom ersten Abstiegsplatz. Also die dritte Liga ist mal wieder das, was ihr immer verspricht, extrem eng. Gibt es denn trotzdem also für euch Überraschungsteams oder eben auch große Enttäuschungen? Haben wir jetzt, glaube ich, schon angedeutet, die Enttäuschung, Johannes. Vielleicht fängst du mal an.
Also Enttäuschung ganz klar für mich 1860 München. Bei der Offensive, die sie geholt haben, mit Sigurd Haugen, mit Florian Niederlechner und Kevin Volland, musste aus meiner Meinung mehr kommen, aber ja, was dann vielleicht so ein bisschen hinten abfällt, man hat es auch am Wochenende wieder gesehen, ist die Defensive, wo es an Schnelligkeit fehlt und das 4 Gegentreffer gegen Regensburg schon ganz schön doll. Das hat man auch im Spiel gegen Hansa gesehen, dass den hinten, wo gerade auch jetzt bei Verlat weggebrochen ist, der jetzt auch seitdem gefehlt hat, die Geschwindigkeit fehlt oder das Tempo in den Zweikämpfen. Und wovon ich auch ein bisschen enttäuscht bin, ist Erzgebirge Aue tatsächlich, die ich auch höher eingeschätzt hätte, gerade nach dem ersten Spiel, wo sie gar nicht so schlecht gegen uns gespielt hatten. Aber auch da wieder Verletzungspech ganz doll mitherrscht und Jens Hertel das auch nicht leicht hat. Damit hatte er ja schon in der Rückrunde der vergangenen Saison zu tun. Und zu den Überraschungen würde ich tatsächlich den SC Verl wieder erzählen, was die aus ihren geringen Möglichkeiten machen, schon wirklich bemerkenswert. Aber auch tatsächlich Energie Cottbus, dass sie sich so oben wieder finden. Nach so einem Rückschlag oder dem verpassten Relegationsrang am letzten Spieltag, was dir ja erstmal im Kopf so zusetzt, nachdem du so eine tolle Saison gespielt hast als Aufsteiger, wieder so zurückzukommen, schon auch hat meinen Respekt verdient.
Ja, ich finde auch, es ist bemerkenswert, dass Viktoria Köln wieder da oben mitmischt. Hätte ich nicht gedacht nach dem Abgang von Said El Mala, der das ja in der vergangenen Saison da auch wirklich dominiert hat und man einfach gesehen hat, dass dieser Spieler einfach ins Fußball-Oberhaus gehört. Top junges Talent. Jetzt auch das erste Mal nominiert für die A-Nationalmannschaft. Der bringt natürlich ganz, ganz, ganz viel Powerkraft mit. Aber ich finde, dass Viktoria Köln es trotzdem ordentlich macht Und Johannes, du hast es ja vorhin schon auch angedeutet, davon war ich wirklich überrascht, von der spielerischen Stärke von Hoffenheim 2. Dass es alles gute, ausgebildete Spieler sind, dürfte klar sein. Aber oftmals tun sich ja zweite Mannschaften immer so ein bisschen schwer in der dritten Liga. Aber da sieht es fußballerisch ja auch in ja vielen Phasen zumindest echt gut aus.
Ja, da kann ich mitgehen. Und was mich aber auch überrascht, ist, dass ihr den MSV Duisburg nicht nennt, der als Aufsteiger da auf Platz 1 steht und ja wirklich eine, also auch gute Leistung gebracht hat. Nicht nur irgendwie glückliche Siege oder sowas, sondern wirklich viele überzeugende Leistungen. Jetzt zuletzt nachgelassen hat, aber ja, immer noch auf Platz 1 steht nach immerhin 14 Spielen. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass sie ja da jetzt irgendwie durchziehen werden oder so, dass sich irgendeine Mannschaft absetzt. Das zeigt sich ja jetzt auch, Johannes, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Aber ich glaube, die würde ich auf alle Fälle noch zu nehmen. Ja,
bei Duisburg ist auch so, bei Duisburg war es so, dass ich damit gerechnet habe, dass sie jetzt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Aber dass sie jetzt doch ganz oben stehen, so zum kurz vorm Ende der Hinrunde, ist schon dann auch überraschend, ja. Aber was man generell nochmal erwähnen muss, ich glaube, Platz 3 bis 17 trennen nur 10 Punkte. Das zeigt, glaube ich, wie eng das ist, ne?
Ja, auf alle Fälle. Okay, dann vielleicht zum Abschluss, bevor wir dann hier nochmal in die Werbung und in die Verabschiedung gehen. Buddel bei der Fische, wo steht Hansa nach dem 19. Spieltag, Mitte Dezember?
Boah, also ich sage, Hansa bewegt sich auf jeden Fall in den Top 5. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie nicht zu weit steigen. Ich glaube, der 5. Platz ist ein guter Platz, um dann in der Rückrunde nochmal richtig anzugreifen und dann aufs Treppchen zu springen.
Ja, also meine Prognose ist, dass Hansa 10 bis 11 Punkte holen wird. Und es auch gut wäre, wenn Hansa so ein bisschen in dieser Verfolgerposition bleibt und damit in die Winterpause geht, um dann voller Elan in die Rückrunde zu starten. Also ich denke mal so 4., 5. mit 31, 32 Punkten. Das ist so meine Prognose.
Ja, dann muss ich ja jetzt dagegen halten und noch besser so, ne? Also ich glaube, Hansa hat die von oben da alle weg, ne? Duisburg, Cottbus, Osnabrück, Essen, Verl, Viktoria, Köln, Hoffenheim, alle, die vor Hansa stehen, die haben sie weg. Und die anderen spielen aber noch gegeneinander, nehmen sich so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg. Und deshalb glaube ich, dass Hansa die Hinrunde auf dem 3. Platz beenden wird. Und dass vielleicht diese 11 Punkte reichen, aber vielleicht werden es ja auch mehr. Und ja, dann geht es als 3. in die Rückrunde.
Ja, interessante Prognosen. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr denkt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, vielleicht schafft ihr es ja in die nächste Folge. Dann schauen wir mal, wie es rund um den FC Hansi steht. Und jetzt kommt natürlich die Werbung. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Aber für wen das hier alles noch nicht genug ist, den legen wir drei natürlich den Kurs der Kogge, den Hansa-Newsletter der Ostsee-Zeitung ans Herz. Einmal wöchentlich, immer donnerstags. Alle News rund um den Koggenclub. Da gibt es auch ein Tippspiel. Wenn ihr jetzt neu anfangt, ja, dann seid ihr wahrscheinlich schon ganz schön spät dran. Aber wenn ihr immer die richtigen Tipps habt, dann schafft ihr es vielleicht auch noch an die Spitze. Gibt natürlich coole Preise zu gewinnen. Und natürlich darf man nicht vergessen, das ganz coole Aufstellungstool, wo ihr mal eure Wunschelf hinschieben könnt, das euren Freunden teilen könnt, die das auch mal versuchen können. Also klickt euch da auf jeden Fall rein. Und wir haben ja heute auch schon ja über einige Ex-Hanseaten gesprochen, unter anderem Jens Hertel, der war auch schon zu Gast in unserem Podcast. Tommy und ich haben mit ihm gesprochen. Also ja, scrollt da vielleicht mal ein bisschen durch und hört euch auch mal die ein oder andere alte Folge an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, viel mehr bleibt gar nicht zu sagen, Jungs. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ja, ich denke, das können wir nur zurückgeben und vielleicht erklären wir das auch nochmal zum Abschluss, dann enden wir, womit wir begonnen haben. Wir sind jetzt zu dritt und es werden dann immer zwei von uns halt dabei sein und meistens haben wir ja einen Gast, mit dem Gast halt reden, aber es ist dann eben nicht mehr eine Vertretung, sondern wir sind dann als ein festes Team.
Ja, schön, Ben, dass du wieder zurück bist, schönes Comeback, ne? Und ich spiele mal nochmal den Ball zurück.
Ja, sehr schön. Also, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und reingehört habt. Tut das bitte auch beim nächsten Mal. Wir würden uns natürlich freuen. In diesem Sinne bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ciao.